echtes Interesse. Eine unangenehme Überraschung erlebte ein Brautpaar in Großbritannien mit dem Hochzeitsfotografen. Wurde in der vergangenen Woche darüber berichtet, im Spiegel Online habe ich es gelesen. Dieses Brautpaar hat diesen Fotografen verklagt, weil er nicht das gemacht hat, was er hätte machen sollen. Statt nämlich das Brautpaar am schönsten Tag des Lebens zu fotografieren und auf dem Foto festzuhalten, hat dieser Fotograf sich doch übermäßig deutlich auf die beiden Brautjungfern konzentriert. Von denen gab es 96 Fotos, vom Bräutigam nur 11 und ein Drittel davon war völlig verwackelt. Dabei kam er im Vergleich zu den Brauteltern noch ganz gut weg, weil die waren auf keinem der Fotos zu sehen. Das allein war schon Grund zum Ärger genug, aber das Brautpaar ist aus einer ganz anderen Sache vor Gericht gezogen. Sie sagten nämlich, der Fotograf habe bestimmte Körperregionen der beiden Brautjungfern deutlich abgelichtet. So sagte die Braut einer Zeitung, Zitat, ich weiß, Fotografie wird von verschiedenen Menschen unterschiedlich interpretiert, aber wenn er dreimal den Hintern von jemandem ablichtet, ist das kein Zufall mehr. Also die Klage haben die beiden gewonnen. Sie wollten an die Öffentlichkeit gehen, damit andere Paare vor ähnlich schlechten Erfahrungen bewahrt blieben. Ein paar gute Aufnahmen von ihrer Hochzeit hatten sie dann doch noch, weil Freunde eine Kamera dabei hatten. Und bleibt nur zu hoffen, dass da dann auch der Bräutigam drauf zu sehen ist. Der Fotograf bekam Ärger, weil er kein echtes Interesse an seiner eigentlichen Aufgabe hatte, das Brautpaar zu fotografieren. Das, wozu er da gewesen ist. Um echtes Interesse geht es heute. In unserer Themenreihe Einladend Glauben starten wir heute die vierte Woche. Echtes Interesse. Interesse, das kommt, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, kommt aus dem Lateinischen, aus inter und esse zusammengesetzt. Inter heißt dazwischen und esse heißt sein. Dazwischen sein, mittendrin sein, wie wir es gerade eben gesungen haben. Anteilnahme, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Interesse. Das Gegenteil ist Desinteresse, Gleichgültigkeit. Nicht interessiert sein an dem, was den anderen beschäftigt. Die biblische Geschichte, der Bericht, der Grundlage ist für die Predigt heute, der zeigt echtes Interesse und wie aus diesem echten Interesse eine tiefgreifende Veränderung wird. Lest mit mir Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer an dem schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Was für eine Veränderung. Weil zwei Christen Interesse hatten. weil hier ein doppeltes Interesse zusammenkommt. Das Interesse am Menschen und das Interesse daran, diesen Menschen mit Jesus Christus zusammenzubringen. Dieses zweite Interesse ist eigentlich das Interesse, ihre Berufung zu leben und nicht wie der Hochzeitsfotograf nicht zu tun, wozu er da ist. Als Christen sind sie Zeugen für Jesus und dieses Interesse macht gerade die Geschichte auch für uns heute so lehrreich und so aufregend. Kurz vor drei ist es nachmittags zum Gebet. Petrus und Johannes sind auf dem Weg. Es dauert noch gerade ein paar Minuten, bis der Gottesdienst dort anfängt. Wir haben also noch einen Moment Zeit, noch mal eben uns vor Augen zu führen, was war ihre Situation? Jesus, dem sie 3 Jahre lang gefolgt sind, er war zurück in Gottes unsichtbarer Welt. Er hatte seinen Auftrag auf dieser Erde erfüllt. Er gipfelte im stellvertretenden Sterben am Kreuz, bestätigt durch die Auferweckung am 3. Tag. Damit war ganz klar, dass Jesus im Auftrag und im Namen Gottes geredet und gehandelt hat. Dann nahm er sich noch 40 Tage lang Zeit, um seine Freunde darauf vorzubereiten, dass sie seine Mission weiterführen sollen, dass sie weitersagen von ihm. Und erinnerte sie, dass er durch seinen Geist bei ihnen ist. Zusammengefasst hat das in der Apostelgeschichte der Lukas in Vers 8, in Kapitel 1 gebracht. Da ist dieses Wort Jesu überliefert: Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Also Jesus erklärt hier, worum es geht in der Berufung, an ihn zu glauben, Christ zu sein, Zeuge zu sein. Und dann berichtet die Apostelgeschichte, wie sie das machen. Und wie machen sie das? Sie leben in ihrer Stadt mittendrin mit Jesus dabei. Und das ist heute nicht anders als damals, ob 2018 oder das Jahr 30 nach Christus, ob Lüdenscheid oder Jerusalem, der Auftrag hat sich nicht geändert und dieser Jesus ist heute derselbe wie damals. Bis Jesus wiederkommt, gilt es, dieses nämlich das Richtige zu tun. Das zu tun, woran er Interesse hat, was ihm wichtig ist, die Menschen mit seiner Liebe zusammenzubringen. Zurück zum Text. Wie machen die beiden das denn jetzt? Petrus und Johannes. Und was lernen wir heute von den beiden? Sie sind unterwegs, sie wollen zum Gottesdienst, wollen in der Gegenwart Gottes anbeten, sind aber auch bereit, andere, die diesen Gott noch nicht kennen, mit hineinzunehmen in die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Sie laufen mit offenen Augen durch ihre Stadt und mit offenen Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr mal ganz bewusst durch eure Nachbarschaft oder durch das Umfeld der Gemeinde gegangen seid, betend gegangen seid und Jesus gesagt hat, Jesus, zeige du mir, lass mich sehen, wie du die Menschen siehst. Dort in Jerusalem wurden täglich viele Bettler hingebracht, weil das war eine lukrative Stelle. Vor den Kirchen ist es nach wie vor immer noch gut zu betteln. Und an diesem Tag sehen Petrus und Johannes diesen Bettler dort vor dem schönen Tor. Und heute? Ein Bettler sitzt ganz buchstäblich Tag für Tag, nicht nur sonntags, hier oben an der Knapperstraße, Abzweig Börsenstraße. Ihr habt ihn mit Sicherheit schon mal gesehen. Der sitzt da bei Wind und Wetter Tag aus, Tag ein. Andere Gelähmte sind vielleicht gar nicht so körperlich gelähmt. Deren Not sieht man nicht sofort. Aber es gibt die seelische Lähmung eines Menschen, der sich so verausgabt hat auf der Arbeit, um Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen und nun völlig am Ende ist und nicht mehr kann, wie gelähmt. Es gibt die innerlich Gelähmten, die von schlimmen Erlebnissen in der Vergangenheit nicht loskommen, wie gefesselt. Oder es gibt die Teenager, Sie lächeln viel und tun unglaublich cool und locker. Aber in ihnen sieht's ganz anders aus, weil sie zutiefst verunsichert sind und nicht wissen, wo ist mein Platz in diesem Leben? Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Wert? Die Reihe ließe sich fortführen. Interesse beginnt, das ist das Erste. Interesse beginnt mit Sehen, mit Wahrnehmen. Interesse fängt an mit Hingucken, Hinschauen, nicht die Augen verschließen. In diesen zwei Versen, in Apostelgeschichte 3, in den Versen 3 bis 5, kommt im Griechischen vier unterschiedliche Worte für Sehen, für Schauen, für Hingucken vor. Blinde sieht und dann der Gelähmte sieht und dann blicken ihn die beiden an, Johannes und Petrus. Und das Wort, das hier gebraucht wird, beschreibt ein gespanntes, ein erwartungsvolles Ansehen dieses Menschen. Und durch das Sehen laufen auf einmal die beiden Geschichten zusammen. Bisher lebten Johannes und Petrus ihre Geschichte und der Gelähmte lebte seine Geschichte. Und durch die Wahrnehmung, das Hinsehen, das Bewusstwerden kommen auf einmal diese beiden Geschichten zusammen. Es entsteht Interesse, dazwischen sein, mittendrin sein, und mit den beiden Zeugen ist Jesus mit da drin. Und jetzt wird's echt spannend. Das ist der zweite Gedanke, weil echtes Interesse am Menschen bezieht Jesus mit ein. Das ist ganz entscheidend. Weil ich weiß nicht, wie euch das geht, ansonsten kann einen die Not der Menschen überwältigen. Wir haben ja mit unserer schon genug zu tun. Petrus und Johannes, die wissen, dass sie nicht im eigenen Namen unterwegs sind. Sie wissen, Jesus ist da. Er lebt. Er ist da, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Das ist so entscheidend wichtig. Das macht so den entscheidenden Unterschied, dass Jesus lebt und da ist. Kennt ihr den Witz von Fritzchen und der Mathearbeit? Ich erzähle ihn euch. Also Fritzchen hatte eine Mathearbeit geschrieben und die ist nicht so gut gelaufen. Er bringt eine 6 mit nach Hause. Und die Mutter ist entsetzt. Fritzchen, wie kommt das denn nur? Ja, sagt Fritzchen, das liegt an der Abwesenheit. Ja, wie, sagt die Mutter, das liegt an der Abwesenheit. Du warst doch da. Du hast doch gar nicht gefehlt. Nee, ich nicht, aber mein Nachbar. Ihr Lieben, wenn Jesus fehlen würde, wenn Jesus nicht da wäre, wenn er nicht wirklich auferweckt worden wäre und lebt, dann würden wir ein bisschen frommen Verein hier machen, dann würden wir ein bisschen Gemeinde spielen, dann gingen wir zur Befriedigung unserer religiösen Bedürfnisse und Gefühle in einen Gottesdienst, aber das wär's doch nicht. Aber weil er lebt, weil dieser Jesus die größte Autorität im Himmel und auf der Erde ist, der dabei ist, wenn wir anderen begegnen. Darum rechnen wir auch heute mit Zeichen und Wundern. Wir würden ansonsten ohne Jesus im besten Falle humanitäre Hilfe leisten. Und ich sage nichts dagegen, das ist wichtig und richtig. Es ist allerdings auch nicht mehr als humanitäre, als menschliche Hilfe. Aber um Menschen wirklich zu helfen, heil zu werden, ist göttliche Hilfe nötig. Und das passiert hier. Sieh uns an. Sieh uns an, sagt Petrus. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Der Bettler hat da vorher so stumm vor sich hergeguckt, sah alle Füße an sich vorbeigehen und auf einmal bleiben Johannes und Petrus vor ihm stehen und sagen, sieh uns an. Und er guckt hoch. Und ich vermute mal, er denkt, oh Mann, wenn die hier so einen Hermann machen, jetzt gibt's ja was Besonderes. Jetzt gibt's ja vielleicht ein bisschen mehr als die paar Kleckermünzen, die es sonst immer nur so gibt, sonst würde sich ja so ein großer Wirbel gar nicht lohnen. Und er guckt erwartungsvoll in die Gesichter der beiden. Silber und Gold habe ich nicht. Geld haben wir nicht. Ja, langsam, was quatscht der Typ mich denn da vorher überhaupt an? Warum macht er hier einen auf dicke Hose? Schau mal auf zu mir. Und ehe der sie ärgerlich wegschicken kann, redet Petrus aber schon weiter und sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Das ist eine Begegnung, da lohnt es sich, etwas näher hinzugucken. Worum geht's hier? Was passiert hier? Die Bibel sagt uns hier etwas über die Priorität des Dienstes der Gemeinde Jesu. Die beiden hätten auch zurückgehen können in ihre Versammlung. Ihr erinnert euch, Apostelgeschichte, sie warfen alles zusammen und teilten miteinander, hätten zurückgehen können. Hey Leute, da sitzt jemand, der braucht Geld, der muss über die Woche noch über die Runden kommen, ein bisschen Brot kaufen, sammelt mal. Und das Geld wäre zustande gekommen, gar keine Frage. Aber die Gemeinde weiß, und für die stehen die beiden hier, humanitäre Hilfe alleine ist zu wenig. Jesus macht das ganz klar. Er sagt, ich bin gekommen, die Verlorenen zu retten. Um hier nicht missverstanden zu werden, natürlich gilt's, Hungernde satt zu machen. Du kannst ja nicht zuhören aufs Evangelium, wenn du mit hungrigem Bauch da sitzt. Natürlich gilt es, Krankheiten zu heilen, Ungerechtigkeit zu beseitigen und Schutz zu geben, wo Menschen Schutz brauchen. Aber das allein wäre zu wenig. Wir haben noch viel mehr zu bieten und das hat nur die Gemeinde, nur die Kirche Jesu zu bieten. Und wir wären wie der Hochzeitsfotograf, wir würden unseren Job nicht machen, wenn wir davon nicht reden würden, weil dazu sind wir berufen. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Dinge, die Menschen Not machen, auch dadurch wieder, gerade dadurch wieder in Ordnung kommen, wenn die Menschen mit Gott in Ordnung kommen, wenn Friede mit Gott ist, wenn sie Vergebung erleben. In dieser Woche, das habt ihr vermutlich gelesen oder irgendwo mitgekriegt, hat eine Entscheidung der Essener Tafel für unglaublich viel Wirbel gesorgt. Die Tafeln versorgen bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und die Essener Tafel hat schon im Januar entschieden, dass sie bei den Neukunden nur noch Menschen mit deutschem Pass aufnehmen. Und irgendwann ist das jetzt im Februar über die Presse verbreitet worden und es gab einen Riesenwirbel und eine Riesenaufregung. Und wenn du das alles so liest, hast du den Eindruck, die sich da am lautesten drüber aufregen, haben wahrscheinlich noch nie eine Tafel von innen gesehen und noch nie gesehen, was die Ehrenamtlichen dort Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr schuften und leisten. Und wie frustrierend da Erlebnisse sein können, wenn denen, denen du helfen willst, von anderen, die Hilfe brauchen, weggeschubst werden, verdrängt werden, wenn Menschen mit teuren Autos vorfahren und ihre Tüten in die Kofferräume stellen. Es bricht einem das Herz zu hören, dass altgewordene, gebrechliche Menschen, die zur Tafel gehen müssen, weil die Rente nicht reicht, dort sich nicht mehr wohlfühlen. Und das machte die Situation wohl, so habe ich das verstanden, umso schlimmer, dass eben Menschen aus anderen Kulturen dort waren und das Klima so rau war. Nun kann man darüber diskutieren, ob die Entscheidung richtig war. Und ich glaube, niemand der Essener Tafel will Wasser auf die Mühlen von rechter Propaganda gießen. Da geht's überhaupt nicht drum. Vielleicht hätte es einen besseren Weg gegeben. Nur eins macht das Beispiel ganz klar. Humanitäre Hilfe alleine, und das macht die Tafeln. Und nochmal, ich finde die Tafeln super. In meiner früheren Gemeinde haben wir die Cuxhavener Tafel bei uns im Gemeindehaus der Freien Evangelischen Gemeinde gestartet und gegründet. Es sind viele Christen, die sich da engagieren. Die machen eine gute Arbeit, aber humanitäre Hilfe alleine macht Menschen nicht human. Der Futterneid, das Drängeln, das Schieben um den eigenen Vorteil, den größten Stück vom Kuchen, das sitzt tiefer in unseren Herzen. Und wer jetzt nur an die Tafeln denkt, ihr Lieben, dem rate ich beim nächsten Mal, wenn es in der Kirche was zu essen gibt, die Augen aufzumachen, wie es am Kuchenbuffet abläuft. Die Angst, zu kurz zu kommen, die Sorge, es ist nicht genug für mich da. Da packe ich mir lieber 5 Stücke Kuchen auf den Teller, der ohnehin schon viel zu klein ist. All das ist doch ein Zeichen für die tief in uns sitzende Störung, die die Bibel Sünde nennt. Und Sünde, ihr Lieben, ist kein kulturelles Problem, ist kein Problem nur von bestimmten Volksgruppen oder Rassen. Das ist ein Menschheitsproblem. Und das ist das, was Jesus Christus am Kreuz gelöst hat. Und davon sollen wir reden. Und darum ist es zu wenig, wenn wir Christen nur humanitär Hilfe leisten. Petrus und Johannes haben etwas für diesen Mann, was viel mehr wert war und was ihm kein anderer, und sei er noch so wohlhabend, auf dieser Welt geben kann. Sie schauten ihn an und sagten: Im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Und dann nahm Petrus den Mann bei der Hand, half ihm auf, und er stand auf und ging umher. Augenblicklich gesund geworden. Ein Wunder. Wer hat denn dieses Wunder getan? Wer hat es vollbracht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von uns denken: Oh Mensch, wunderbare, klasse, tolle Geschichte, sowas lieben wir mit Happy End, sowas höre ich total gerne. Aber ich könnte sowas niemals. Ich bin nicht Petrus. Ich kann niemanden heilen. Ich kann auch nicht mal den Leuten die Sorgen wegnehmen. Ich kann keinen Menschen mit Jesus bekannt machen, hier einladend glauben. Petrus, ja, Petrus, das war ein anderes Kaliber. Aber wisst ihr, was der Petrus sagt? Leute, ich war das gar nicht. Ich war das gar nicht. In Vers 12 heißt es: Ihr Männer von Israel, warum staunt ihr? Was starrt ihr uns so an? Denkt bloß nicht, wir hätten aus eigener Kraft oder durch unsere Frömmigkeit erreicht, dass dieser Mann gehen kann. Und dann nimmt Petrus dieses Ereignis und bezeugt aller Welt, die zuhören will, Jesus. Und er macht das. Wir hatten ja vor 2 Wochen die unterschiedlichen Typen, wie wir von Jesus weitersagen. Ihr seht hier, der Petrus ist so ein konfrontativer Typ. Der sagt ihnen direkt, was Sache ist. Vers 13. Nein, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs hat Jesus seinen Bevollmächtigten durch dieses Wunder verherrlicht. Denselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert und vor seinem Richterstuhl preisgegeben habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Den Heiligen und Gerechten habt ihr abgelehnt und lieber die Freigabe eines Mörders verlangt. So habt ihr den, der euch das Leben bringen sollte, getötet. Das ist schon ziemlich konfrontativ, oder? Deutlicher, harter Tobak. Doch Gott hat ihn vom Tod auferweckt und dafür sind wir Zeugen. Jesus ist nicht abwesend, er ist da. Und jetzt kommt dieser fantastische, etwas schwer zu verstehende Vers 16. Das Vertrauen auf diesen Jesus hat dem Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt und ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt den Satz sehr schön verständlich, bringt den Sinn sehr gut raus, weil es geht um 2 Aussagen, die kristallklar sind. Das erste: Es ist Jesus, der geheilt hat. Seine göttliche Kraft hat dieses Wunder vollbracht. Und das zweite: Diese Kraft von Jesus kommt durch den Glauben hervorgerufen zu uns. Es geht nicht um ein magisches Ritual. Es geht nicht darum, den Namen von Jesus auszusprechen wie den PIN-Code, um Zugang zu irgendwelchen Computer-Accounts oder so zu bekommen, sondern es geht darum, dass da, wo dieser Name genannt wird, Jesus als Person da ist. Und da ist eben die größte Autorität Himmels und der Erden da. Das machen wir uns bewusst, wenn wir vom Namen Jesu reden. Das machen wir uns bewusst, wenn wir sagen, dass wir als Christen im Namen dieses Jesus zusammenkommen. Dann ist es ja nicht nur, dass wir sagen, weil er den Auftrag gegeben hat, sondern weil er da ist, weil er gegenwärtig ist. Ihr Lieben, ich habe einen Gedanken, der mir für heute ganz besonders am Herz liegt. Und damit fasse ich auch zusammen und wir gehen dann in eine kurze persönliche Gebetszeit. Ich glaube, das, was hier so deutlich wird, ist auf der einen Seite Petrus und Johannes auf dem Weg zum Gottesdienst und auf der anderen Seite der Gelähmte. Ihr alle, die ihr hier seid, kennt die Situation, wie das ist, in einen Gottesdienst zu gehen und dass man davon gut profitieren kann. Und jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld, die in irgendeiner Weise Jesus brauchen. Und das ganze Geheimnis besteht jetzt darin, dass wir Jesus seine Arbeit machen lassen, aber dass wir Teil seiner Mission werden, indem die Geschichten zusammenkommen durch echtes Interesse an dem anderen und echtes Interesse daran, ihn mit Jesus zusammenzubringen. Und dann vielleicht sagen, du, wenn ich vor solchen Herausforderungen stehe, von denen du mir hier gerade erzählst, mir hilft das total, wenn ich darüber bete und Jesus das gebe. Wollen wir beten jetzt? Kann ich für dich beten? Oder ein Wort von Jesus weitergeben, erklären, wie man mit ihm in Kontakt kommt. Und dann, bitteschön, wenn wir sagen, Jesus, der Auferstandene, ist da, dann ist es ja nicht unser Job zu gucken, was er daraus macht, sondern ihm zu vertrauen, dass er sich schon kümmern wird und dass er schon handeln und tun wird. Daran wollen wir uns in der kommenden Woche erinnern lassen. Ich möchte schließen damit. Es ist also nicht die Frage, kann ich so wirken wie Petrus, sondern die Frage ist, rechne ich wie Petrus damit, dass Jesus auch in meinem Leben, in meinem Alltag, in meiner Umwelt Jesus ist? Lass uns ein paar Augenblicke der persönlichen Stille haben, wo jeder von uns mit Jesus darüber reden kann. Und Jesus hält das aus, wenn wir ihm sagen, ich möchte das eigentlich, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich das traue. Ich möchte so gerne meine Berufung leben. Ich möchte nicht wie der Fotograf irgendwann sagen, hey Leute, ich habe meinen Beruf verfehlt, ich hänge ihn an den Nagel, sondern ich möchte meine Berufung leben und Zeuge sein. Und ich möchte darin wachsen und das besser werden. Lass uns eine kurze Zeit der persönlichen Stille haben und ich werde dann mit Gebet von hier vorne abschließen. Herr Jesus Christus, du bist heute derselbe wie damals mit Johannes und Petrus in Jerusalem. So bist du auch heute in Lüdenscheid, in unserer Welt da. Herr, und du berufst uns dazu, Zeuge zu sein für dich. Und manchmal fühlen wir uns damit ziemlich überfordert und es macht Mut, zu sehen, dass wir gar nicht deine Arbeit machen müssen, sondern dass wir nur mit offenen Augen und mit dir in unserem Umfeld leben müssen. Du weißt, wo jeder von uns da so seine persönlichen Fragen hat, wo wir merken, dass uns das schwerfällt zu sehen. Und ich bitte dich sehr, Herr, darum, dass du das veränderst, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben und dass wir vor allem nicht hinter unserer Berufung zurückbleiben, Zeuge zu sein für dich. Danke dafür, dass du auch uns gebrauchen willst, um Menschen mit dir in Berührung zu bringen. Wir sind gespannt, was du bereithältst in der kommenden Woche. Amen.